der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ein Wiederholungstäter. Du warst schon in der 147. Folge da. Herzlich willkommen, Dr. Sven Hasselmann von der Deutschen Bahn, einem meiner Lieblingsunternehmen. Moin, Sven.
Moin.
Ja, du bist auch Hamburger, ne? Was? Ich bin ja kein echter Hamburger.
Nee, ich bin auch kein echter Hamburger. Ich bin jetzt seit 30 Jahren, glaube ich, in Hamburg. Ja, und man hört schon ein bisschen, dass ich aus dem Norden komme.
Wo kommst du her?
Aus Münster.
Okay.
Und du?
Schwierige Geschichte. Ich bin in Berlin, ich bin in Bremen geboren und im Alter von 2 Jahren dort weggezogen worden und eigentlich fühle ich mich als Berliner.
Okay. Also, und dann in Hamburg.
Ja.
Moin.
Ja. Ja gut, aber ist auch schon seit 20 Jahren. Aber das ist heute gar nicht das Thema. Du warst schon in der 147. Folge, denn da haben wir praktisch über das Ökosystem Marketing der Deutschen Bahn gesprochen. Wir haben uns damals schon zu einem Follow-up verabredet. Heute haben wir so 2 große Überschriften. Das eine ist erstmal die größte Herausforderung im Bereich der Werbewirkung. Da geht es um das Thema Messen und Attribuieren und Modellieren etc. Und auch ein super spannendes Thema, was sich dann nahtlos dran anschließen wird, Personalisierung. Und nicht einfach nur als Jubelbotschaft, Personalisierung ist toll und jeder muss es machen, sondern wir wollen ganz bewusst auch über die Grenzen von Personalisierung sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Wollen wir so einsteigen?
Sehr gerne.
Sehr gut. Sag mir nochmal. Jetzt Deutsche Bahn ist ein ganz besonderer Case. Als praktisch omnipräsentes Unternehmen mit Anlässen euch zu nutzen, die nicht unbedingt immer durch Marketing und Kommunikation beeinflussbar sind. Sag mir doch mal, führ mich mal ganz grob durch, was sind die wesentlichen Herausforderungen beim Thema Werbewirkungsmessung bei der Deutschen Bahn?
Sehr gerne. Also gut, dass wir nicht über die betriebliche Lage gerade sprechen, sondern über das Marketing.
Wir können auch mal sagen, dass die Deutsche Bahn wirklich erstmal eine großartige Erfindung ist, die Bahn an sich. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal außerhalb von Deutschland Bahn zu fahren.
Das ist noch schlimmer.
Wirst du sofort merken, das ist ein tolles, ich finde auch bei allem Gemecker, ich bin so froh, dass es die Deutsche Bahn gibt. Und klar kann das besser werden. Und wir sollten sie alle nutzen und dabei helfen, sie besser zu machen und das Personal dort auch unterstützen.
Aber lass uns gerne aufs Marketing gehen.
Gerne.
Nein, das Marketing bei der Bahn ist richtig, richtig spannend. Warum? Wir haben auf unseren digitalen Kanälen jeden Monat ungefähr 36 Millionen Unique User. Das heißt, sowohl auf der Bahn.de als auch unserem Navigator, also der App. Und wir nennen das EDA-Kunden. Die kommen, weil sie fahren müssen, Pendler und so weiter. Und wenn man so viel Traffic auf der Seite hat, ist es unheimlich schwierig herauszufinden, welcher Traffic ist eigentlich von der Werbung induziert. Das heißt, welche Maßnahme hat welche Wirkung? Und das ist die große Herausforderung. Wenn wir den ganzen Tag früher Fernsehwerbung gemacht hätten, hätten wir nicht anhand der Visits auf unserer Seite feststellen können, ob das von Werbung kommt oder einer anderen Situation. Das ist die große Herausforderung. Und das ist auch die Herausforderung, wenn wir dann gucken, welche Tracking ist eins, aber welche Modelle wenden wir an? Der Fernverkehr hat ungefähr 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. So, und wenn man jetzt Werbewirkung, Media Spendings zu den Ausgaben macht, dann ist das eine sehr hohe Differenz. Und da ist es nicht ganz einfach, Modelings zu machen. Und die nächste Herausforderung ist, Reiseanlässe durch Marketing zu kreieren, ist meiner Ansicht nach sehr schwierig. Wenn ich einen gelben Sneaker verkaufe für Herren, kann ich 20 Mal Werbung machen und irgendwann kaufst du ihn oder auch nicht. Aber ich kann nicht sagen, Mensch, Erik, fahr morgen doch mal nach München. Oder wenn du nicht nach München fahren willst, fahr doch nach Düsseldorf. Wenn du morgen nicht nach Düsseldorf fahren möchtest, sondern hier Termine hast, kann ich dich nicht dazu bringen. Also ist eine große Herausforderung. Wir müssen die Bahn mit den positiven Eigenschaften bei den Usern, bei unseren Konsumenten im Kopf verankern, also im Relevant Set. Und dann, wenn die Entscheidung fällt, ich muss mich von Hamburg nach München bewegen, dann ist die Bahn hoffentlich im Relevant Set. Oder wir müssen sehen, dass wir dann den letzten Push geben. Nimm die Bahn, weil sie umweltfreundlicher ist und lass das Auto stehen. Das ist die große Herausforderung. Das Messen, das wirkliche Messen der Werbewirkung.
die, also wenn du EDA-Umsätze sagst, dann meinst du ja im Grunde die Inkrementalität, also du willst Inkrementalität anders bewerten als die Umsätze, die du sowieso schon hast, für die du im Grunde als Kommunikator nichts kannst. Das bringt mich auf den euren Kanalmix. Wie kommuniziert ihr überwiegend und über welche Kanäle? Also auch geht viel auf so das Thema Offline, Online hinaus.
Also wir haben einen sehr breiten Mix. Also als TV noch das Leitmedium war, haben wir sehr viel über TV gemacht, was auch richtig ist, weil man da sehr gute Botschaften emotional rüberbringen kann an Kunden und Kundinnen. Das wird immer schwieriger über TV, weil es zu alt ist. Also müssen wir irgendwo emotional bewegen. Das machen wir durch Offline-Medien. Plakat wirkt sehr gut, aber auch Hörfunk, auch TV, auch andere Formen, immer mehr auch Videos, also digitale Videos. Das heißt, das ist unser Awareness- oder Brand-Bereich. Und dann im zweiten Bereich müssen wir abschöpfen. Das läuft auf den klassischen Kanälen von Google und Co. Wenn jemand reisen möchte, dass wir da sagen, die Bahn ist aber besser.
Okay. Jetzt, das waren jetzt primär jetzt nochmal die Herausforderungen aus Perspektive der Deutschen Bahn als omnipräsenter Anbieter für Mobilitätslösungen und die besonderen Herausforderungen, die ihr jetzt praktisch oder die wir alle in der Industrie haben, hängen ja auch sehr stark mit den Messmöglichkeiten zusammen, die wir jetzt gerade im Digitalen haben und wie man beide Welten aus der Offline- und der digitalen Welt zusammenbringt. Was würdest du sagen, was ist momentan schwieriger, die digitale Welt sauber abzubilden oder die Offline-Welt?
Ich glaube, es ist gleich schwer. Gehen wir mal 4, 5 Jahre zurück, da war es relativ einfach in Anführungsstrichen. Wir hatten Third-Party-Cookie, wir hatten keinen Walled Garden. Wir konnten relativ gut sehen, welcher Traffic kommt woher und welche Sales sind damit verbunden. Da hatten wir eine Attribution, die war auf Third-Party-Cookies basierend. Da haben wir einige Tests gemacht und haben festgestellt, dass diese Attribution sehr gut funktioniert. Also Attribution ist, welche Umsätze werden durch Werbung induziert. Mhm. Jeder weiß, dass Third-Party-Cookie mehr und mehr sterben, sind nur noch jetzt bei Chrome. Und diese Attribution wird immer löchriger, also man sieht nur noch mit einem Auge. Und irgendwann wird auch der Third-Party-Cookie bei Chrome weg sein. Dann ist diese Attribution zu Ende und dann brauchen wir eine Folge Tracking-Möglichkeit oder Messmethode. Da arbeiten wir gerade dran. Zurzeit funktioniert sie noch nicht richtig, aber wir sind ganz positiv, dass wir sie wahrscheinlich Mitte des Jahres dann so modelliert haben, dass das funktioniert.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Ist das nicht spektakulär, dass wir jetzt, also spektakulär meine ich jetzt nicht im positiven Sinne, dass wir im Jahr 2025 hier sitzen und eigentlich sagen müssen, dass unsere Zuversicht, ob die Daten und Informationen, die wir kriegen, im Online genauso fuzzy sind wie im Offline?
Ja, sind genauso fuzzy.
Das tut uns weh. Nicht davon. Früher war es viel einfacher und schöner.
Ja, da können wir einfach sagen, wie wirkt TV oder Print? Ja, war dann über irgendwelche Panels messbar. Mhm. Wir sagen, nee, wir wissen es aber. Ja. Wir wissen es aber.
Wir können ja was sehen. Also gerade weil wir kommen ja beide aus der rein digitalen, eher früher hat man Performance-Marketing-Welt gesagt. Ja. Da konnte man wenigstens im Lower Funnel alles sehen und im Mid-Funnel. Okay. Aber wollen wir nicht jammern, es ist jetzt wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Du hast die Stichworte ja gesagt, Third-Party-Cookie fällt weg, Walled Gardens, was ja im Grunde dazu führt, dass man Schwierigkeiten hat zu deduplizieren, also die zwei Silos nicht miteinander kommunizieren, aus deren Perspektive natürlich aus guten Gründen. Gut, und das Analoge hat halt keinen Rückkanal und keine Identität. Also kann die Identität der Kontakte nicht auflösen. So, wie kriegt man denn das jetzt übereinander? Also ich stelle mir das wahnsinnig auch organisatorisch und von der Exekution müssen wir jetzt gar nicht sprechen. Extrem herausfordernd vor, wenn ich jetzt irgendwie denke, so, wir haben jetzt unser Budget festgelegt. Allein das stelle ich mir schon herausfordernd vor, ein Budget festzulegen, wenn man im Grunde so gewisse Unschärfen bei der Werbewirkung, beim Werbewirkungsbeitrag der einzelnen Medien hat. Wie kriegt man das jetzt übereinander, Sven?
Also Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist das MMM, das Marketing Mix Modeling. Mhm. Da arbeiten wir auch sehr intensiv zusammen und wir haben da auch sehr gute Erfolge in den letzten Monaten und Jahren erzielen können. Mhm. Und jetzt gerade die Herausforderung, dass wir das MMM, ich bezeichne das eher als Leitplanken, mhm, also wie wirken die Kanäle generell miteinander und alleine? Das heißt, ich bleibe einfach bei TV, weil es am einfachsten ist. Welche Abstrahlwirkung hat TV auf Seher zum Beispiel? Mhm. Das macht MMM ganz gut. Wenn man aber dann reingeht und sagt, wie genau wirkt die Kampagne, dann ist das MMM sehr rudimentär, wenn ich so sage. Da brauchen wir digitale Werbewirkungsmessinstrumente, wie eben die Attribution. Mhm. Und die Herausforderung ist in einem jetzt, die beiden verschiedenen Tracking-Modelle oder Tracking-Instrumente erstmal zu kalibrieren und so aufeinander abzustimmen, dass sie einheitlich sind. Mhm. Da haben wir jetzt sehr, sehr große Erfolge erzielen können. Das heißt, die großen Kanäle, die sind sehr, sehr ähnlich oder gleich. Mhm. In den kleinen Kanälen funktioniert es noch nicht. Und die nächste Herausforderung ist dann, sollte Chrome vielleicht in Mitte des Jahres, also Ende des Jahres, auf Third-Party ganz verzichten, dann brauchen wir die neue Attribution. Mhm. Die heißt dann Full View Impact von Exactec. Die muss dann auch mit dem MMM funktionieren, dass wir, ich sag mal, 3 oder 4 Mal pro Jahr mit MMM die Leitplanken festlegen können. Aber kurzfristig in Daily Optimierung brauchen wir ein digitales Instrument. Mhm. So, das ist unsere große Herausforderung, die beiden aufeinander zu legen und vor allen Dingen auch zu sagen, ja, die Ergebnisse, die da ausgespuckt werden, sind auch einigermaßen richtig.
Mhm. Das ist eine Näherung, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja.
Die, du sagtest vielleicht nochmal, ich finde das Bild der Leitplanken ganz gut, damit man auch ein bisschen die Grenzen von MMM nochmal deutlich machen kann. Es gibt ja auch Marketingmaschinenräume, die müssen sich voll auf MMM verlassen, weil sie gar kein digitales Geschäftsmodell haben. Also ich glaube, wenn wir jetzt Joghurtbecher verkaufen würden mit Füllung, würden wir vermutlich mehr auf MMM angewiesen sein.
MMM ist ein Modell. Ja. Mix Modeling.
Genau.
Ist ein Modeling.
Also gerade weil es unterschiedliche Hoffnungen damit verknüpft werden. Vielleicht nochmal die Leitplanke beschrieben. Ich denke so gerade in Zeitintervallen und in Granularität, um dann auf die digitalen Möglichkeiten zu kommen, wo ich dann praktisch auch Steuerungsmöglichkeiten oder Performance-Erkenntnisse habe auf einer granulareren Ebene, wie zum Beispiel Motiv und einzelne Segmente.
Ja, das kann das MMM gar nicht. Oder in meinem Verständnis.
In welchen Intervallen macht ihr diese Betrachtung?
Also wir gucken, ob wir das vierteljährlich bekommen. Ja, mhm. Aber MMM liefert uns unheimlich gute und wichtige Erkenntnisse. Mhm. Weil ein Stichwort nur, Walled Gardens, ganze Meta. Mhm. Wie wirkt ein Video? Mhm. Ein Video hat keinen Klick und auch die View-Attribution ist nicht richtig darstellbar. Mhm. Noch nicht. Das sollte mit der neuen Attribution kommen. Da brauchen wir einfach dann MMM und sagen, ja, ich bleibe bei TV, weil es einfacher ist. TV hat 30% Abstrahleffekt auf digitale Medien und 40 auf SEA nur als Beispiel. Mhm. Mit dieser Erkenntnis können wir dann unseren SEA-Kanal korrigieren und sagen, ja, das ist nicht 100%, sondern eben nur in diesem Fall 60%. Mhm. Die Zahlen sind rein fiktiv.
Ja, klar. Mhm.
Und MMM ist aber mehr oder weniger ein Blick in den Rückspiegel. Mhm. Haben wir starke Disruptions. Das heißt, verändert sich etwas und zurzeit verändert sich sehr, sehr viel. Stichwort KI. Mhm. Aber in erster Linie verändert sich das Userverhalten, dann kann das MMM das nicht mehr richtig kurzfristig abbilden. Braucht immer wieder neue Daten, muss immer wieder gefüttert werden, um dann nach vorne die richtigen Ergebnisse rauszubringen. Aber ohne geht es nicht, auszuzeigen. Lieber es ist kein schlechtes Instrument, lieber ein rudimentäres Leitplageninstrument als keins.
Mhm, das verstehe ich gut, gerade um auch die Eingrenzung und die Plausibilität immer wieder herstellen zu können. Du hast gerade Exactec als Partner genannt. Mhm. Was genau macht Exactec? Ich weiß, was Exactec ist, aber jetzt in eurer spezifischen Rolle.
Exactec ist unser digitales Attributionssystem oder Attributionsdienstleister. Mhm. Exactec oder die Attribution misst, welche digitalen Umsätze, wohlgemerkt digitale Umsätze, sind von digitaler Werbung induziert. Mhm. Also einfach ausgedrückt.
Sehr schön. Okay, die und das ist ein du sagst ja, ein System, was ständig weiterentwickelt und immer feiner justiert oder rejustiert werden muss. Kannst du so einen groben Überblick geben, wer bei euch innerhalb der Organisation dann alles mitwirkt?
Das ist nur bei uns. Also bei, okay, bei Exactech, mhm, das ist nur bei uns im Performance Marketing. Mhm. Wir haben das Instrument, wir sprechen mit dem Dienstleister, auch gerade bin ich gerade sehr intensiv damit beschäftigt, da die neuen Herausforderungen zu ajustieren. Mhm. Und das ist einzeln bei uns.
Mhm, okay. Und die Offline-Medien?
Die Offline-Medien sind nicht bei uns. Mhm. Wir sind nur digitale Performance-Agentur, in Anführungsstrichen, für den Fernverkehr. Und für den Nahverkehr, aber hauptsächlich für den Fernverkehr, das läuft über eine Agentur und das läuft außerhalb unserer Sachen. Wir beeinflussen oder wir geben der Agentur natürlich schon Guidance und Hinweise, welche digitalen Bereiche sie dann buchen sollen.
Verstehe ich. Hast du so zwei, drei Tipps für Verantwortliche, die sich jetzt dem Thema MMM weiter nähern wollen? So auch im Sinne von Erwartungshaltung, ein paar Sachen hast du ja schon gesagt, aber auch von Fallstricken am Anfang, die du gerne vorher gewusst hättest, bevor du so tief getaucht bist, wie du jetzt eingedrungen bist.
Also erstmal sollte sich genau vergegenwärtigen, was das Modell macht. Mhm. Denn es ist ein Modell, man muss verstehen, oder ich bin der Meinung, man muss verstehen, was kann es, um dann die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Mhm. Denn es ist ein mathematisches Modell und man kann es ziemlich klein runter rechnen, aber ab welcher Größe macht das eigentlich keinen Sinn mehr? Mhm. Da muss man sich klar machen, irgendwo muss ich stoppen. Mhm. Und meiner Ansicht nach stoppe ich lieber etwas früher, also bei Großkanälen, wo ich eine sichere Antwort habe, als dass ich in kleine Kanäle gehe und das dann glaube. Und das Zweite ist, testen, 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 testen. Mhm. Das ist schwierig, es ist nicht, aber ich kann jedem nur empfehlen, ein Gefühl zu bekommen, wie gut das Instrument ist. Ich mache immer das Beispiel, ich glaube, wir kennen das, wir fahren Auto, wir haben sowohl einen Tourenzähler als auch einen Tacho. Mhm. Der Tacho sagt, genau, ich fahre 60, aber auch wenn man mit dem Tourenzähler arbeitet, weiß man im zweiten Gang, mit 3000 Touren bin ich ungefähr so und so schnell. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach ein MMM. Mhm. Und da muss ich aber Erfahrung haben, genau was ich gerade gesagt habe mit dem Tourenzähler, ich weiß nicht, wer das heute noch kennt mit Automatik, aber das ist das, indirekt zu erkennen, was kommt da hinten raus. Und dann habe ich die Parole ausgegeben, ich brauche ein Playbook. Das heißt, wie darf und kann ich welche Werte annehmen und wie muss ich sie interpretieren? Mhm. Also wie gesagt, Leitplanke, der SEA-Kanal ist gut, aber ein unterer Kanal, Affiliate zum Beispiel, der geht nicht. Das geht dann nicht. Mhm. Und dann darf man auch nicht sich die Zahlen, die das Modell ausspuckt, ansehen oder damit arbeiten. Mhm. Und die Herausforderung ist dann schon da, dass sich das nicht verselbstständigt. Deswegen Playbook. Also genau angucken, testen, Playbook, damit man weiß, wie, was für ein Instrument ich da habe.
Ja, sehr gut. Ich hätte noch einen, aus meiner Erfahrung. Ja,
bitte.
Sich Gedanken über Korrelation und Kausalitätsmissverständnisse zu machen. Also gerade, weil ja auch viele MMMs von Unterstützern reingetragen wird, die nicht mit allen Details des Geschäftsmodells vertraut sein können. Und dann kann sich natürlich ein Missverständnis, was dann in die Feinjustierung muss, einschleichen, wenn man sich nicht deutlich Gedanken macht, ist das wirklich jetzt einfach nur eine Korrelation, die ich messe? Oder ist das wirklich, ist dieser Erfolg oder Misserfolg wirklich kausal zu etwas, was mit meiner Kommunikation zu tun hat?
Da gibt's ja dieses schöne Beispiel mit Coca-Cola und gesunden Kindern. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Also Frauen, die ganz viel Coca-Cola auch trinken, und am besten noch mit Zucker, kriegen die gesündesten Kinder.
Ist das so?
Es ist so. Es ist eindeutig bewiesen, 100, also nicht nur 100, ein sehr starker R-Koeffizient, dass die einfach nur daran, dass junge Damen, Cola mit Zucker trinken, heute dann wahrscheinlich auch nicht mehr, aber und die gebären gesunde Kinder, weil das einfach biologisch so ist.
Okay.
Es ist also eine Scheinkorrelation. Okay. Ja? Deswegen bitte keine Cola trinken mit Zucker.
Das sowieso nicht. Die etwas, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist das Zusammenspiel zwischen Preiskampagnen, also Produktanführung im FMCG, Einführung von neuen Produkten gleichzeitig mit einer preisaggressiven Kommunikation. und gleichzeitig natürlich auch eine Kommunikationsoffensive. Also eigentlich ganz platt, aber wenn praktisch die Information, dass es auch eine Preiskampagne gegeben hat, Sonderplatzierung etc., die mehr mit der Distribution als mit der Kommunikation zu tun haben, dann ist das nicht der Verdienst der Kommunikation, dass der Absatz gestiegen ist, sondern eher der Distribution.
Ja.
So, und des Pricings natürlich, aber Klassiker.
Wir haben kein besseres Instrument, deswegen meine Empfehlung, ja, aber tief unter die Motorhaube gucken, wie das Ding funktioniert.
Finde ich gut. Sehr gut. Und lass uns diesen kritischen, aber nach vorne gewandten Blick behalten, wenn wir auf die Personalisierung
einer meiner schauen. Lieblingsthemen.
Ja, nicht nur deine, ich mache praktisch die ganze Branche, sagt er im Grunde, es wird ja alles schwerer, gerade in diesem konjunkturellen Zyklus wird einem ja nichts aus den Händen gerissen, zumindest nicht von zahlenden Kunden. Und auch, glaube ich, die Bitkom hat gerade jetzt, wir nehmen den Podcast heute irgendwie am 30. Januar 25 auf, und die Bitkom hat vor kurzem gerade auch nochmal eine Studie, ich glaube, du warst auch mit in den Gremien, die da mitgewirkt hat, oder in dem Gremium, was da mitgewirkt hat. Und da wird auch Personalisierung ist eines der Hauptinitiativen der digitalen Werbebranche genannt. Aber du hast, wie ich in den Diskussionen mit dir erfahren habe, einen sehr differenzierten Blick auf die Chancen, aber auch auf die Grenzen von Personalisierung. Führ uns doch mal kurz durch. Warum ist Personalisierung nicht immer nur heilsbringend?
Also erstmal muss man, wir haben es auch vorgestern bei der Bitkom diskutiert, was heißt denn überhaupt Personalisierung? Mhm. Ist schon Personalisierung, wenn ich Mann, Frau unterscheide? Ist es schon Personalisierung, wenn ich sage, der ist ein Mann in Hamburg und ein anderer und eine Frau in München? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, dass da noch ein paar mehr Attribute mit reinspielen müssen, dass man von einer Personalisierung sprechen. Die Personalisierungslieblinge sagen immer, ja, das richtige Produkt zur richtigen Zeit an die richtige Person. Mhm. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Mhm. Vor allen Dingen für die Deutsche Bahn. Wie gesagt, wir haben 36 Millionen Unique User bei uns auf der Plattform. Wir können nicht für so viele Menschen immer das richtige Produkt hinbauen. Das geht einfach nicht. Mhm. So, und deswegen haben wir schon rein physische Grenzen. Je digitaler ein Produkt ist, und ich habe auch früher Elite-Partner mit großgezogen, das rein digital das Produkt, das heißt, kann man anders personalisieren als bei der Deutschen Bahn. Mhm. Trotz und alledem wird uns immer verkauft, Personalisierung ist total klasse. Das stimmt auch, es ist unheimlich, es ist effektiv, es ist auf alle Fälle effektiv, den richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft anzusprechen. Die Frage ist nur, ist das auch effizient? Mhm. Denn normalerweise, je kleiner eine Zielgruppe ist, desto mehr Kosten habe ich überhaupt, sie herauszufinden. Mhm. Und dann habe ich meinetwegen, nur als Beispiel, ein TKP von 5 Euro steigert sich auf 20 Euro. Aber ist dann auch die Werbewirkung dann 5x4, 4x so groß? Mhm. Das weiß ich nicht. Und irgendwann kippt es. Irgendwann kippt es, dann ist die Zielgruppe zu klein und die Kosten zu hoch. Ich habe mal generell, es sind, glaube ich, die vier Bestandteile, die bei einer Personalisierung berücksichtigt werden müssen. Einmal die Zielgruppe selber. Mhm. Zielgruppe. Wer? Welche Bedürfnisse? Ist sie groß genug? Und ist sie spezifisch? Mhm. Sie muss ja klar unterscheiden. Mhm. Das Zweite, kann ich die Zielgruppe überhaupt erkennen und auch anspielen? Das heißt, nützt über nichts, ich weiß, aha, der eine will das Produkt, der andere nicht, wenn ich sie in der Media nicht ansprechen kann. Mhm. Und ich muss sie nicht nur einmal ansprechen, ich muss sie mehrmals ansprechen, 3, 4, 5 Mal, damit die Werbebotschaft auch wirkt. Und letztendlich frage ich, wie teuer ist das? Mhm. Und dann, jetzt habe ich 2 oder 3, 4 verschiedene Zielgruppen und dann ist die Frage, habe ich denn auch, ich nenne es mal revolutionären Content, revolutionäre Botschaft. Das heißt, A, sage ich, mach das und das, damit du das Produkt kaufst. Und B, sage ich mal was ganz anderes, um das Produkt zu kaufen. Auch da gibt es, glaube ich, Grenzen. Mhm. Wir hatten mal den Fall, ich sage es ungern, wir haben personalisiert und hinterher hatten wir keine Zeit mehr, die richtigen Inhalte zu machen, haben wir den gleichen Banner wieder rausgespielt. Mhm. Das ist jetzt böse, das waren die Anfänge. Aber das soll ein bisschen verdeutlichen, es bringt mir nichts, eine Zielgruppe herauszuschälen, sie mit teuer Geld anzusprechen. Wenn hinter die Werbebotschaft nicht signifikant anders ist, dann kann ich mir den ganzen Schmarrn schenken. Mhm. Und letztendlich, es geht ja nicht nur um irgendeine Werbebotschaft, die Angebote und die Preise müssen ja auch passen. Mhm. Ja, ich kann dir irgendwas versprechen, hinterher kann ich es nicht halten, dann kann ich mir das auch schenken. Mhm. Generell, wenn man es einfach macht, ich denke, mit zunehmender Personalisierung steigen die Kosten, Aber irgendwo nimmt der Nutzen immer mehr und mehr ab. Mhm. Und jetzt ist so rein mathematisch, wo ist denn da der Punkt? Wo ist denn da der Punkt, wo aus einer effektiven Personalisierungsmaßnahme eine ineffiziente Maßnahme wird? Darüber macht man sich meiner Ansicht nach nicht genug Gedanken.
Das ist ein super spannender Punkt. Ja, knapp zu diesen Gedanken gibt es ja auch verhältnismäßig wenig Lobby. Also von der Media-Seite als von der Martech-Seite gibt es ja kein Incentive, praktisch die Grenzen von Personalisierung aufzuzeigen. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja in vielen Situationen auch noch deutlich Luft nach oben. Ne? Und das Personalisierung ist ja auch so, eine 1:1 Personalisierung ist ja auch so ein Zielbild, was irgendwo existiert. Aber es gibt ja auf dem Weg dahin auch nochmal eine Segmentierung, die ja auch schon mal einen ganz guten Wirkungsgrad hat bei deutlich, in der Regel deutlich weniger Kosten. Aber ich finde gerade diesen Punkt sehr, 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 sehr wichtig zu beleuchten, was sind eigentlich die Kosten und was ist der abnehmende Nutzen, und irgendwann wird er auch negativ auf dem Weg dahin. Lass uns doch mal kurz über die unterschiedlichen Treiber sprechen, und vielleicht gehen wir es mal so ab nach Kosten, die eher der Produktseite anzuordnen sind, also ein Digitalprodukt versus ein Offline-Produkt oder in eurer Welt eine Kombination, ne? Weil eine Bahncard ist ja jetzt eher, könnte es auch ein digitales Produkt sein, eine Mobilitätsdienstleistung ist eher, also in der wirklichen Welt, wie sagt man dazu?
In der realen Welt.
In der realen
Welt. Real. Das hast du gesagt.
Da werden wirklich das physikalische Wort. Körper bewegt. Ja. Genau. Also die Produktseite, auf der anderen Seite die Mediaseite, um, so wie du es gesagt hast, um meine Zielgruppen zu erreichen und dann auch zu konvertieren. Du hast schon von der Kostenprogression gesprochen. Auf der digitalen Produktseite, klar, das ist dann eine Frage von, ich verstehe schon, wenn man die Produkte digital bauen kann, dann kann ich das schnell zusammenziehen. Auch da gibt es vermutlich eine Frage, erwartet es der Nutzer so etwas? Vielleicht gehen wir mehr auf die Mediaseite.
Ja, vielleicht noch ein Satz dazu.
Gerne.
1998, im letzten Jahrtausend, ich war bei Gruner und Jahr, ich durfte meinen ersten E-Commerce-Stand aufbauen, eine Horoskop-Plattform. Diese Horoskop-Plattform ist ein Paradebeispiel für eine Personalisierung. Mhm. Weil man gibt die Geburtsdatum, den Ort rein, und wenn man ein paar Horoskop macht, noch die Daten des Partners. Mhm. Und man erstellt anhand von Daten ein ganz individuelles Horoskop oder so Datensätzen. Das kostet nichts. Einmal hat man die Kosten der Erstellung, und dann hat man einen wunderbaren degressiven Verlauf der Kosten. Ja, und dann kann man Personalisierung, und es kostet nichts.
Und immer auf dem gleichen Muster, das gleiche Produkt, nur der Content wird unterschiedlich ausgegeben. Ja,
kostet nichts, also fast nichts. Wenn man jetzt Coca-Cola nur als Beispiel nimmt, wie viel Coca-Cola, auf wie verschiedene Coca-Cola-Sorten kann man machen, dass es noch sinnvoll ist? Bei weitem weniger als beim Horoskop. Das heißt, das, glaube ich, das verdeutlicht so den Spagat zwischen digitalen Produkten, physischen Produkten und dann auch gleichzeitig die Grenzen. Jetzt gehen wir auf die, wie du gerade sagst, auf die Mediaseite. Da ist es so, wenn ich alle erreiche, habe ich ein TKP von meinetwegen 5 Euro. Und je spezifischer ich bin, 1-2 Segmentierungskriterien kriege ich vielleicht sogar noch umsonst. Aber je mehr ich meine Zielgruppe oder die Persona eingrenze, desto teurer wird es. So wird aus dem TKP von 5 Euro sehr schnell 20 Euro oder 25 Euro. Und gleichzeitig wird die Ausspielungsmenge unheimlich klein.
Ja.
So. Und da fängt es dann irgendwann an, meiner Ansicht nach, nicht mehr wirtschaftlich zu werden.
Ich fand das Beispiel sehr, sehr prägnant, wie hoch halt der Conversion-Uplift oder der Warenkorb-Uplift oder der Deckungsbeitrag-Uplift pro Transaktion sein muss, wenn aus einem TKP von 5 eine 20 wird. Also wir wissen ja alle, in welchen engen Korridoren überhaupt dann ein Hebel ist.
Und dann sage ich, wie revolutionierend muss dieser Content sein?
Ja.
Diese Werbebotschaft oder das Produkt, dass ich einen vierfachen Hebel damit ausgleichen kann.
Jetzt haben wir über die Kosten der Produktseite und auch kurz über die Mediaseite gesprochen. Jetzt gibt es noch über die Kosten der Martech-Seite. Wie näherst du dich da dem richtigen Maß an Aufwand zu erwarteten Mehrwert?
Also ich glaube, da muss man zwei Sachen vielleicht angucken. Einmal, wenn ich einen ordentlichen Ad-Server habe, dann kann ich jede kleine Zielgruppe ansprechen. Das kostet nichts. Also das ist quasi nicht der Kostentreiber. Wir haben das für die Bahn mal überlegt, was ist es, wenn wir unsere Bahn.de personalisieren? Ja, da müssen wir Besucher identifizieren, da brauchen wir eine Logik für. Die müssen sie markieren, und das bitte so, dass auch der Datenschutz ja sagt. Dann müssen wir Zielgruppen bilden, dann müssen wir sie speichern, dann brauchen wir Content, die müssen wir produzieren und dann müssen wir noch ausspielen. Das sind schon dann wieder Kosten, wenn man auf diese Sache geht. Sobald man eine eigene Lösung irgendwie bauen muss, das soll es eigentlich nur verdeutlichen, kommen sehr viele Aspekte rein, die dann relativ schnell komplex, auch IT-mäßig komplex werden können und dann riesige Kostentreiber sein. Sobald es lange Standardlösungen gibt, das gibt es bei Martech, um den ersten Teil der Frage nochmal zu beantworten, die gibt es. Mhm. Das sind nicht die Kostentreiber. Die Kostentreiber sind in erster Linie die hohen TKPs.
Ja, finde ich sehr gut. Wobei das auch nochmal deutlich macht, TKPs, dass das, was wir gerade besprochen haben, primär für die Neukundengewinnung gilt und nicht unbedingt für die CRM-Seite, also fürs Bestandskundenmarketing, richtig?
Das ist vollkommen korrekt. Wenn ich das Bestandskundenmarketing über meine eigenen Kanäle mache, und über E-Mail und Co., da sind die Kosten auch sehr gering.
Und da brauche ich trotzdem eine Nutzereinwilligung und das ist die
Consent, Datenschutz, alles mal außen vor gelassen,
ja.
Genau.
Ja, richtig gut. Mein lieber Sven, wir haben uns ja jetzt im Abstand von 2 Jahren gesehen und mich interessiert jetzt auch gerade, weil wir auch schon off the record schon viel über die Herausforderungen der Gegenwart und auch der Zukunft gesprochen haben. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Herausforderungen oder deine persönlichen Fokusthemen, denen du dich in den nächsten 12 Monaten widmen wirst?
Ja, einmal die Sachen, die wir gerade schon gehabt haben. Mhm, klar. Das zweite ist dieses Gespenst KI. Mhm. Ich glaube, es wird schneller kommen und es wird drastischer kommen, als wir glauben. Und ich habe ja neben der Performance-Marketing-Abteilung habe ich auch noch Data. Mhm. Und wir werden da Sprünge bekommen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Vielleicht dauert es doch 1-2 Jahre länger, aber die werden wir bekommen. Und ich habe mal einen schönen Satz gehört, so, solange man es programmiert, es ist irgendwie KI, solange es nicht funktioniert, ist es KI und wenn es funktioniert, ist es einfach Software. Mhm. Das heißt, es wird einfach Software werden. Und wenn man anschaut, auf der anderen Seite, wir haben gestern oder vorgestern einen chinesischen Mitwettbewerber bekommen, mhm, zu ChatGPT, wie schnell das alles gehen kann. Und letztendlich glaube ich, es wird persönliche Assistenten geben, ja, in ganz vielen Bereichen. Und der für den User oder für unseren Kunden relevanteste Assistent wird letztendlich das Rennen machen. Mhm. Wir hoffen, das ist unser eigener und nicht kein anderer. Das denke ich, das wird die Herausforderung in den nächsten 12 Monaten sein, da die Weichen richtig zu stellen. Und da hat Deutschland als Standort extreme Nachteile, mhm, weil wir da nicht zu den vorderen Spielern gehören und wir auch viel zu viel Bürokratie und viel zu viel Grenzen bekommen, da ordentlich mitspielen zu können.
Mhm. Super spannendes Thema. Ich habe ja schon mit ein paar Kolleginnen und Kollegen hier auch im Podcast darüber diskutiert, wie eigentlich unsere Marketingwelt sich verändert, wenn wir allein statt einem Suchschlitz in Zukunft nur noch einen Dialog führen und alle Entscheidungen,
ja, wir haben, abgenommen werden. Wenn wir einen Suchschlitz haben, haben wir 20 Ergebnisse oder 5 Ergebnisse. Mhm. Wenn wir per Voice eine Antwort bekommen, kannst du dir selber überlegen, 1 bis 3. Und je besser dich der Assistent kennt, mhm, desto weniger Antworten möchtest du haben, nämlich nur noch eine.
Da finde ich jetzt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da finde ich die Position der Bahn ja noch relativ komfortabel. anderes Thema. Das ist natürlich für viele im, sagen wir mal, wo der Wettbewerb oder die Möglichkeiten noch diverser sind, noch was anderes. Weißt du, was mein Tool ist, was den größten Einfluss auf die Wahl meines Fortbewegungsmittels hat? Kennst du das?
Nee. Welches ist es?
Google Maps.
Ja, klar. Sind die übrigens integriert mit der Bahn.
Ja, ja, und richtig gut. Und ja, die Information ist auch noch schlecht. Also ich finde jetzt nicht, manche sagen, Maps funktioniert besser als der DB-Assistent, finde ich jetzt nicht. Ich habe gerade gestern eine Reise nach Basel gesucht und ich überinvestiere Zeit in die Optimierung von Reisen. Und ich bin durch Google Maps darauf aufmerksam gemacht, dass es überhaupt kein Vorteil ist, nach Basel zu fliegen, sondern dass man aus Hamburg Dammtor nach Basel ohne weiteres mit der Deutschen Bahn relativ zuverlässig und ich finde für die Strecke sehr, sehr schnell fahren kann. Da bin ich nicht von allein drauf gekommen, muss ich echt mal sagen.
Also ich pendel regelmäßig von Hamburg nach Frankfurt. Mhm. Aktuell läuft die Verbindung super. Mhm. Und dann braucht man nicht zu fliegen. Und dann habe ich genug Zeit zu arbeiten. Ich freue mich sogar, wenn manchmal das WLAN nicht funktioniert, kann ich in Ruhe arbeiten.
Ja, klar. So, aber dieser Use Case jetzt mit Google Maps ist ja praktisch nur ein Vorbote für, korrekt, eine komplexere Frage, wenn ich sage hier Assistentenname, ich habe 4 Termine im Raum Zürich und Basel, optimiere mir die Reise und ich im Grunde als Konsumentin oder Konsument überhaupt nicht mehr interagieren muss, sondern mir schon die bestmögliche Lösung aufgrund meines vergangenen Nutzungsverhaltens und meiner aktuellen Situation schon durch eine KI abgenommen wird.
Ich glaube, überleg mal 25 Jahre zurück. Wie hat sich die Welt verändert durch die Digitalisierung, durch das Web? Wir werden einen viel krasseren Sprung noch bekommen. Denn nimm mal dein Beispiel. Du bist irgendwo, du hast gesagt Basel, glaube ich. Mhm. Ein Termin ist zu lang oder zu kurz. Du musst deinen ganzen Journey umschmeißen, wenn du noch nicht Assistent und sagst, pass auf, ich bin jetzt 2 Stunden zu spät oder 1 Stunde zu früh. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es? Und der gibt dir innerhalb von 3 Sekunden genau die Möglichkeiten raus, die du präferierst.
Ja.
Wie viel Overengineering deiner Reisen hast du denn gespart? Wie viele Stunden?
Ohne Ende.
Ja, und dann in der Stresssituation.
Ohne Ende. Ich bin total dafür. Meine Sorge ist, aber das ist vielleicht führt das zu weit. Meine Sorge ist Konzentration von zu wenigen Market Makern, die praktisch die über die Marktanteile entscheiden können. Und die andere Sorge ist, dass diese Marktmacht durch Auktionsmechanismen nicht im Sinne von mir als Konsument entschieden wird, sondern im Sinne, früher hätten wir gesagt Plattform, in dem Fall dann der KI, die im Grunde wieder zu so einem unguten Nutzererlebnis führen kann.
Und ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt vorher einsetzen. Hat man bei DeepSeek gesehen, gestern oder vorgestern. Mhm. Ich glaube, da hat der Spiegel dann ein paar Fragen gestellt, was ist 1989 auf dem roten Platz, auf dem Platz passiert. Mhm. Gibt es keine Antwort, wollen wir nicht lieber über Mathematik reden. Mhm. Das heißt... Ja, das heißt.
Kann man nicht lachen, ja.
Ja, die Frage ist, wer programmiert die KIs mit was für einem Werteverständnis oder mit was für Inhalten? Und wie laufen die Logarithmen? Wir können es irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Ja. So, und dann kommt das nächste. Welche Moral kommt rüber? Hm. Moral jetzt im Anführungsstrichen. Und dann hinterher, wer zahlt mehr für den einzigen Platz? Oder wenn wir statt 20 Ergebnisse nur noch 3 haben, wer bezahlt? Und das können eigentlich nur noch sich 3 leisten. Dann haben wir eine starke Konzentration der Wettbewerber auf 3.
Genau. Und das wird nicht zum besten Ergebnis und nicht zur besten Nutzererfahrung führen.
Also davon kann man bei einigen
Plattformen heute schon beobachten, dass die marktführende Produktplattform nicht unbedingt die günstigste sein muss. Und
die wollen auch Geld verdienen. Sind keine Mutter Theresas.
Ja. Cool. Wir werden es erleben. Wenn es gut läuft, werden wir es erleben. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde auch gerade die Parallele zu dem Thema Attributionsmöglichkeiten im Digitalen. Also wie viel Information uns als Werbungtreibenden die Plattformen zur Verfügung stellen. Also geben uns viel Freiraum, um möglichst viele Ergebnisse zu ersteigern. Aber sie geben uns verhältnismäßig wenig tiefe Visibilität über den Erfolgsbeitrag.
Die Herausforderungen werden nicht weniger,
Erik. Dann haben wir auch einen Grund, nochmal einen Podcast aufzunehmen.
Ich freue mich drauf.
Aber wir werden auch in der Zwischenzeit uns rege austauschen. Lieber Sven, vielen Dank für deine Zeit, deinen Besuch hier in unseren Studios in Hamburg und das gute Gespräch. Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Herzlichen Dank, es hat super Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.